Kurz gesagt, sprich, je kürzer die Sätze sind, desto einfacher ist es für Menschen. Immer wieder. Es ist eine simple Rhetorikregel, die auch hier tatsächlich gilt.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn, ich bin Podcast-Trainerin, Mentorin und Autorin. Heute spreche ich mit Gudrun Klask über Sprache. Und da Sprache ja das Instrument in einem Podcast ist, sprechen wir eben über Sprache im Podcast. Gudrun hat mir gesagt, als wir uns kennengelernt haben, dass sie anhand der Ausdrucksweise gut erkennen kann, wie ein Mensch so tickt oder was mit ihm los ist. Und sie arbeitet als Sprachcoach unter anderem. Mich hat das natürlich neugierig gemacht, denn wie gesagt, Sprache ist das Mittel, das wir im Podcast nutzen. Ich bin jetzt in ihrer Praxis und möchte mehr über Sprache erfahren, wie wir sie besser nutzen können und sage Hallo Gudrun.
Hallo Brigitte. Ich freue mich, dass du hier bist.
Ich mich auch. Ich habe jetzt eingangs gesagt, du bist Sprachcoach. Du bist eine ganze Menge. Du bist zum Beispiel Diplom-Cembalistin.
Ja.
Du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Trinergy NLP Master,
ja.
Trinergy Diplom-Coach,
ja.
Und Dozentin der Lingua Aeterna. Und da habe ich schon ein bisschen gegoogelt und gesehen, das hat was mit Sprache zu tun, habe ich mir auch so ein bisschen gedacht. Das heißt, das ist das Konzept, nach dem du arbeitest.
Nicht nur.
Magst du das trotzdem mal erklären und vielleicht, wie das im Zusammenhang mit deiner Arbeit als Sprachcoach steht? Was macht überhaupt ein Sprachcoach?
Zum einen bin ich ein sprachpsychologischer Coach. Das heißt, ich schaue, was sich auch hinter der Sprache verbirgt. Fange ich mal von hinten an mit dem Lingua Aeterna. Das war tatsächlich auch eines der ersten großen Ausbildungen, die ich zum Thema Sprache gemacht habe. Und dort geht es darum, welche Wirkung Worte auf mich selber haben und dann im Umkehrschluss auf andere. Das heißt, es ist ein komplett anderer Ansatz, wie die meisten es kennen. Wie muss ich sprechen damit? Da wird eher geguckt, wie ist meine Sprache? Was sagt das über mich? Wie ist die Struktur? Und was verbirgt sich manchmal hinter den Worten? Und wenn ich da anfange, etwas zu verändern, dann bekomme ich auch einen anderen Ausdruck. Ich mache mal ein Beispiel. Viele Menschen sagen zum Beispiel, ich muss mal eben schnell. Sehr gerne, häufig genutzt. Schon allein die Körpersprache, das ist, sehen Sie, liebe Zuhörer, jetzt natürlich nicht, ist meistens so diese Schildkröte, die immer der Kopf geht, immer schön nach vorne. Ich muss mal eben schnell. Das heißt, der Körper geht schon immer gleich mit. Und das hat nonverbal eine Botschaft auf den anderen Menschen. Und ich sage, ich mache oder ich werde jetzt einkaufen gehen, anstatt ich muss mal eben schnell noch einkaufen gehen, dann hat das eine andere Wirkung auf mich, denn mich entschleunigt es, mich beruhigt es und für den anderen auch. Es ist sehr viel angenehmer, mit jemandem zu sprechen, der eine ruhige Ausstrahlung hat, der weiß, was er will und einfach ruhig sein Ding macht, als jemand, der sehr unruhig vor sich hin agiert. Und das ist so die Grundlage. Und dann gibt es da viele Abteilungen von Wortfeldern, wie zum Beispiel eben die Wischiwaschi-Sprache, eigentlich, vielleicht, so, was das für eine Auswirkung hat. Hatte ich gerade diese Woche bei einer Klientin, die das Wort eigentlich liebte und wir entdeckten dann, dass sie sich gerne versteckt, denn eigentlich, da verstecke ich mich sehr gerne und zeige mich nicht so, wie ich bin, zum Beispiel.
Das heißt, zu dir kommen Menschen, die haben ein Anliegen und dann versuchst du, über die Sprache mit ihnen zu arbeiten.
Genau. Das ist für mich wie ein Krimi. Ich schaue dann, was da ist. Zum einen gibt es die Sprachstruktur, die schon viel aussagt. Die Grammatik ist der Bauplan. Die Worte sind die Bausteine, wie meine Lehrerin immer so schön sagte, finde ich nach wie vor passend. Menschen, die selten zum Punkt kommen, kommen auch selten zum Punkt in der Handlungsart und Weise. Da lässt sich viel ansetzen. Das heißt, es fängt an bei ganz Burnout-Geschichten oder wie strukturiere ich meinen Tag oder wie komme ich besser klar im Leben, bis hin zu großen Persönlichkeitsentwicklungen oder auch Traumata-Arbeit, was dann so mein Lieblingsding ist. Nur grundsätzlich lässt sich an der Sprache entlang hangeln, was wie jemand spricht.
Du hattest eben Grammatik gesagt und das leuchtet mir ein, wer nicht auf den Punkt kommt. Ich würde auch noch sagen, wer keine Pausen macht beim Sprechen.
Genau.
Es hat aber nichts damit zu tun, dass man die richtige Grammatik nutzt.
Nein, auch ist kein Wort falsch. Jedes Wort hat in der Sprache seinen Sinn. Und es ist eher so ein Gucken, wenn es die Balance verloren hat. Wenn Menschen viel Stress haben, dann hören sie nicht mehr auf zu reden oftmals. Und dann ist es zu viel. Und dann wieder zurückzudrehen. Wenn jemand viel Muss in der Sprache hat und gar nicht mehr Ruheworte in Anführungszeichen, ist es zu viel. Es ist eher mal so ein Gucken, wo ist irgendwas aus der Balance geraten. Das Wort Muss gehört in den Sprachwortschatz. Manches müssen wir. Ich muss die Steuer abgeben, kann ich nichts dran ändern. Nur da zu gucken, wenn dann jemand das sehr, sehr viel in der Sprache hat, dann hat er meistens eben auch ein Muss-Thema. Also dann ist sehr viel Stress unterwegs.
Ich bemühe mich auch, nicht das Wort müssen zu benutzen. Und wenn mir jemand sagt, ich müsste was machen, dann sage ich gerne, ich muss gar nichts, ich muss sterben. So, genau. Alles andere ist offen.
Genau.
Aber du hast recht, natürlich, so ein paar Dinge müssen wir. Aber ich höre auch so ein bisschen raus, es kommt ja jetzt auch nicht darauf an, dass man nie wieder müssen sagt.
Genau.
Und manchmal hört sich das auch immer ein bisschen schwierig an, wenn ich sage, dann darf man, ja, weil es doch nicht so richtig passt, sondern es kommt drauf an, wenn ich ständig müssen sage, dann könnte man eben daraus erkennen oder darin erkennen, die Person hat Druck, die hat Stress.
Genau. Und da gibt es dann noch den Special, dass individuelle Menschen dann auch oftmals individuelle Wörter haben. Ich nehme ein Beispiel von mir selber. Früher, wenn ich aufgeregt war oder wenn ich so unter Stress war bei Seminaren oder Vorträgen, dann tauchte bei mir ganz schnell das Wort bisschen auf. Dann habe ich ganz oft das Wort bisschen in der Sprache gehabt. Dann wusste ich persönlich für mich, okay, mein Level ist gerade ganz oben, tief durchatmen, kommen wir erstmal wieder runter. Das heißt, für mich, natürlich nach der Ausbildung hatte ich so für mich so ein paar Anzeiger, okay, wenn die Sachen in der Sprache bei mir auftauchen, dann bin ich auf einem gewissen Energielevel oder Stresslevel, besser gesagt. Das kann dann noch dazukommen. Das heißt, Menschen haben auch persönliche Wortgeschichten und da wird's dann spannend. Die eine Abteilung ist für mich die allgemeingültigen, ne, wie muss und man und vielleicht und eigentlich. Und dann gibt es dann noch zu gucken, was hat jeder für sich so an Repertoire, wo es gut ist, mal drauf zu schauen.
Darf ich dich ein bisschen als Sprachcoach hier mal nutzen?
Ja.
Ich sage zum Beispiel ganz oft, gerade in Interviews, quasi. Mhm. Ist das auch ein besonderes Wort?
Ja, das ist auch ein eigenes Wort. Das ist also auch so ein Füllwort, eines der Füllwörter.
Ich streiche das in meinen Beiträgen dann gerne raus.
Da ist einfach zu gucken, was magst du sagen, erst zu überlegen und dann zu sprechen. Und zu deiner Eingangsfrage, Podcast und Sprache, finde ich immer diese Regel, erst überlegen, dann sprechen. Auch die Pausen mal aushalten oder dass ganz kurz Stille ist. Dann verschwinden von alleine auch die Füllwörter und die M's und M. Wenn ich einfach mir die Ruhe gebe, kurz zu überlegen, einem selber kommt es ja immer ewig lang vor, dem Außen nicht, nein, dann hören diese Worte oftmals von alleine auf, ohne viel Training und alles. So diesen Mut zu haben, ich weiß gerade nicht weiter, jetzt weiß ich wieder weiter.
Also quasi ist so ein Füllwort oder auch wie ein Ähm,
ja,
in dem ich mich quasi nicht traue, einfach mal die Klappe zu halten und eine Pause zu lassen.
Genau.
Dankeschön.
Gerne.
Vielleicht magst du grundsätzlich zu dem Lingua Aeterna Sprach- oder Kommunikationskonzept noch was sagen. Was ist das? Ich habe gesehen, das ist auch geschützt oder der Name ist geschützt.
Mhm. Mechtelt, so heißt die Gründerin, Mechtelt von Scheuer-Deversdorf, hatte ein Kind, das viele Probleme hatte und hat das begleitet, dass es wieder gut ins Leben kommt. Das war so ihr erstes Buch, darüber hat sie auch ein Buch geschrieben, drückt mich mal ganz fest. Daraufhin gab es viele Elterngespräche oder hat sie Elterngruppen gehabt und hat dann gemerkt, ich erzähle immer so viel und ich übe mit denen so viel und es kommt dennoch nichts an. Die kommen zwar immer wieder, es ist schön, nur dann ist irgendwas, was nicht so richtig klar rüberkommt. Und dann hat sie angefangen, sich intensiver mit der Sprache zu beschäftigen. Wie komme ich, eigentlich eure Frage, wie komme ich klar an? Wie kann das leichter gelingen? Hatte eh eine starke Beziehung zur Sprache generell. Das war für sie immer eins der wichtigsten Medien. Und hat sich dann auf den Weg gemacht, das alles genauer zu betrachten. Und hat dann gesehen, wie tief das eben geht und welche Wirkung es hat. Und dass Worte auch eine Geschichte haben, dass Worte sich unter anderem zeitlich verändert haben und somit auch eine gewisse Energie mit sich tragen und Auswirkungen haben. Ich nehme ein Beispiel wieder, um es plausibler zu machen. Das Wort sehr kommt eigentlich aus der Sprache des Verwundetsein, Versehrtsein. Und wenn Menschen viel sehr in der Sprache haben, ist auch oft dieser Stress, ist ja auch so eine Verwundung, zu viel zu haben. Die Korrelation gibt es zum Beispiel. Und da schwingt dieses alte Versehrtsein immer noch ein Stück weit mit.
Das ist interessant. Ich finde Sprache total interessant und natürlich auch solche Zusammenhänge zu sehen. Ich finde interessant auch, wie andere Sprachen, welche Worte es dort gibt und im Unterschied zum Beispiel zu der deutschen Sprache. Ein Beispiel ist zum Beispiel dieses Wort Erkenntnis. Das haben wir halt, wir erkennen etwas. Aber im Englischen ist es Insight.
Ja.
Und das finde ich ein ganz schönes Beispiel. Und ich denke mir dann auch oft, empfinden die diese Sprache sprechen, eine Erkenntnis auch noch mal tiefer als wir vielleicht.
Ja, da gibt es tatsächlich auch Forschung zu, von den Anthropologen und auch andere Richtungen, dieses, was ich nicht in der Sprache habe, habe ich nicht in der Handlung und nicht im Gefühl. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Beispiele, eins der bekannten, was mal gern genannt wird, dass Inuits sehr viel mehr Wörter für Schnee haben, weil die einfach, das ist deren Medium, die sehen natürlich ganz andere und ganz viel mehr unterschiedliche Aggregate als wir. Für uns fällt er runter, wird Matsch und dann ist er wieder weg und er bestimmt nicht unser Leben. Das ist einfach mal ab und zu da. Dadurch, dass die das so viel haben, haben die viel mehr Wörter. Bei afrikanischen Stämmen hat man gemerkt oder gesehen, dass die viel mehr Wörter auch für Grün haben. Oder auch für Farben und für die Natur, weil sie da drin leben. Und das schärft den Blick oder gibt mehr Raum für mehr Gefühl und für mehr Handlung und eine größere Ansicht für etwas. Wo wir mehr Worte für haben, haben wir auch mehr Bezug zu.
Es gibt ja auch den Ansatz, dass man sagt, das, wofür wir keine Worte haben, können wir eigentlich auch nicht sehen.
Ja.
Und ich finde es ganz interessant. Ich habe vor einigen Jahren den Multiple Sklerose Podcast gemacht und ich habe dort mit Betroffenen gesprochen und ich habe ganz oft das Feedback bekommen von denen, dass es ihnen total gut getan hat, mal darüber zu sprechen und nicht mit einem Arzt oder auch nicht mit einem aus der Familie, sondern mit einem Fremden im Prinzip, mal einige Dinge auszudrücken. Mhm. Und dass das für die ganz extrem hilfreich war.
Ja, das glaube ich gerne.
Und Podcasts, in Podcasts wird ja auch ganz viel eigentlich auch über Gefühle gesprochen und es gibt so einen Podcast-Song, der heißt, über meine Gefühle kann ich nur in meinem Podcast reden. Das ist auch ganz witzig. Ja, Podcasts bringen eben doch nochmal mehr Dinge zum Ausdruck. Ich könnte jetzt noch weiter abschweifen und einfach mit dir über Sprache sprechen. Das ist wirklich interessant. Ich habe auch ständig das Thema Gendern im Kopf und das ist ja auch so spannend. Ne? Macht man es nicht? Wie schätzt man den ein, der es nicht macht? Und wie schwierig ist es tatsächlich? Aber das überspringen wir jetzt mal hier. Dieses Lingua Aeterna wollte eben auch versuchen, klarer zu sprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Was gehört denn dazu, sich klar zu artikulieren, zu äußern, jetzt in diesem Konzept?
Zum einen die Bewusstheit um die Worte und wie unterschiedlich, welche unterschiedliche Auswirkungen das hat. Ich habe da so ein paar Karten. Ich finde nach wie vor den Kartensatz von Lingua Aeterna ganz wunderbar. Da gibt es mehrere zu verschiedenen Themen. Dort wird vielleicht etwas klarer, worum es geht. Oben steht immer oder steht ein Satz, wie er üblich ist. Unten steht eine Alternative. Kann jeder dann gucken, ob es für ihn passt oder ob es nochmal umwandelt. Nur es gibt dann den Unterschied, wie klingt das eine und wie klingt das andere. Wie sehe ich aus, wenn ich das eine spreche? Wie sehe ich aus, wenn ich das andere spreche? Ne? Zum Thema Schildkröte oder zappelig oder was auch immer. Und hinten auf der Karte steht das Thema dieser Karte. Es gibt für jedes Wort gibt es sozusagen eine Karte.
Darf ich so eine Karte mal gerade sehen?
Das ist schon eine intensivere Karte.
Macht das Sinn, das jetzt hier vorzulesen? Also wir hören das jetzt nur.
Doch. Auch hören ist ganz wichtig. Das ist mal der erste Schritt. Geht auch ohne Sehen. Ich mache mal einen Satz. Spreche ihn einfach zweimal und dann spreche ich die Alternative zweimal. Und du sagst einfach, wie hört sich und fühlt sich für dich das eine an und wie das andere.
Ja, und ich mache aber erst noch deinen Schal ein bisschen vom Mikrofon weg. Ja. Dankeschön.
Versuch mal, dich ein bisschen mehr zu konzentrieren. Versuch mal, dich ein bisschen mehr zu konzentrieren. Konzentriere dich bitte auf diese Aufgabe. Du kannst das. Konzentriere dich bitte auf diese Aufgabe. Du kannst das. Wie ist das eine? Wie ist das andere?
Mich hat das jetzt alles so ein bisschen angefasst, weil diese Aufforderung, so, konzentrier dich mal, steckt für mich so ein kleiner Vorwurf drin, ich würde mich nicht konzentrieren.
Ja.
Eigentlich aber in jeder dieser.
Genau, das ist eine Möglichkeit. Genau. Und doch waren die beide gleich oder war es unterschiedlich für dich?
Es war ein bisschen unterschiedlich, aber weil mich das jetzt direkt so angefasst habt, habe ich da gar nicht mehr drauf geachtet.
Genau. Da würde ich dann bei dir eher gucken, was fasst dich da an, was ist es, was ist deine Geschichte dahinter? Denn es kann schon sein, dass es ist für Pädagogen, also für Lehrer und Trainer und so, sich mal bitten zu konzentrieren, ist einfach eine Bitte und oder eine Aufforderung tatsächlich, um weitermachen zu können, wie auch immer. Und da ist dann die Frage, wie kann ich das ausdrücken, dass der andere es ihm Mut macht. Hier war es so ein Beispiel, wo ein Schüler sich schlecht konzentrieren konnte und auch glaubte, er kann es nicht. Zum Beispiel. Und hörte ich diesen Satz bei einem Lehrer. Und da eine Variante zu finden, auch dem Kind Mut zu machen, du kannst das. Konzentrieren ist durchaus eine Sache, die jeder, und sei es nur mal eine Minute, gut kann. Und das war so der Hintergrund der Geschichte. Hier ging es einfach, also es geht immer darum, wie ist das die eine Variante, wie ist die andere. Wir können auch nochmal eine andere probieren. Wie gesagt, die Karten sind etwas schon für Fortgeschrittene, in Anführungszeichen so. Ich mache es nochmal, zweimal. Mhm. Ich gehe mal eben schnell noch kopieren. Ich gehe mal eben schnell noch kopieren. Ich gehe kopieren. Ich gehe kopieren.
Ja, das erste ist natürlich, wieso jetzt schnell? Also hast du es eilig? Und ich fühle mich dann auch ein bisschen unter Druck.
Genau.
Dann jetzt, da muss noch jemand schnell was machen oder alle machen was schnell, dann muss ich auch schnell was machen. Ja.
Genau. Das ist genauso angekommen, wie Sprache funktioniert. Also meine Hektik, die sich durch viele Worte, durch viele Füllwörtchen so, ich gehe mal eben schnell, eine ganze Menge Worte, brauche ich schon auch ein bisschen mehr Zeit. Deswegen kommen sie meistens auch schneller, anstatt zu sagen, ich gehe kopieren. Dann nehme ich mit der Sprache den Druck raus. Und was ich sehr schön fand, war, dass du auch selber bemerkt hast, selbst dich, du bekommst mit und wirst selber schon ein Stück weit nervöser, ohne dass du vorher eigentlich daran gedacht hast, dass das sein könnte. Und das ist die Wirkung von Sprache.
Ja.
Das ist so die Grundlagenarbeit. Geht dann noch tiefer, nur damit fängt's an. Das ist so ein gutes Beispiel, ein guter Beispielsatz für den Anfang.
Sprache wirkt ja nach außen und nach innen. Das heißt, wenn ich meine Podcast-Folge aufnehme und selbst dabei entspannt bleiben will, damit ich auch souverän rüberkomme, ist es natürlich auch wichtig, die richtigen Worte zu benutzen.
Ich bin achtsam mit den richtigen Worten. Ich finde gut, authentisch zu bleiben. Ich finde es einfacher, oftmals zu gucken, was möchtest du dann rüberbringen? Was interessiert dich an dem anderen? Denn dann fließt die Sprache leichter und ist authentisch. Dann bist du du. Und dann ist es auch egal, ob da mal ein M kommt oder ein Quasi oder was auch immer. Meistens kommt der Druck eher, wenn ich zu viel denke. Und deswegen meinte ich dieses Vorherdenken. Was möchte ich? Was interessiert mich? Was fand ich auch bei uns? Was fand ich bei Gudrun spannend? Was möchte ich da unbedingt wissen? Dann fließt das auch. Dann kommt ein Gespräch auf und dann geht das einfach.
Ich glaube, wenn wir uns jetzt so treffen würden oder irgendwo zu einem Kaffee, würde das auch so passieren. Und dann könnte ich auch ganz viele Fragen stellen. Aber jetzt habe ich ja immer meinen Hörer und meine Hörerin im Hinterkopf. Also was wollen die jetzt wissen? Die hören einen Podcast über das Podcasten. Was wollen die jetzt von dir wissen? Und diese Frage versuche ich dann dir zu stellen. Mhm. Und mein eigenes Interesse jetzt erstmal ein bisschen zurückzustellen tatsächlich.
Hängt das nicht miteinander zusammen? Du möchtest ja gern das weitergeben, wie geht Podcasten? Und dann ist ja die Sprache einfach auch ein Thema, was interessant dazu ist.
Stimmt. Also bin ich jetzt einfach ganz locker und ganz natürlich.
Genau.
Wir waren eben stehen geblieben bei was ist Lingua Aeterna? Und du hast die Geschichte erzählt, wie die
von Mechthild, ein komplizierter Name.
Ja, wie sie dazu gekommen ist und warum sie da tiefer in die Forschung wahrscheinlich gegangen ist, ne? Sich das genau angeguckt hat. Ich habe jetzt gesagt, wenn wir einen Podcast produzieren, zum Beispiel auch eine Solo-Folge aufnehmen, wenn wir ein Interview führen, möchten wir vor allen Dingen verständlich sein. Dieses Konzept ist ja auch tatsächlich ein Konzept, um Klarheit in die Sprache zu bringen. Wie kann ich das machen?
Kurz gesagt. Sprich, je kürzer die Sätze sind, desto einfacher ist es für Menschen. Immer wieder. Es ist eine simple Rhetorikregel, die auch hier tatsächlich gilt. Je einfacher, desto mehr erreiche ich. Je komplizierter und je verwurstelter, desto weniger erreiche ich die Menschen. Und da zu gucken, und dafür bin ich dann ja auch da, was für ein Sprachtypus bin ich? Ich bin ein visueller Sprachtypus, ich spreche gerne schnell und viel. Und wenn ich vor Gruppen spreche oder Seminare gebe, achte ich am Anfang schon auf mein Sprechtempo und was ich sage. Also wirklich dieses erst überlegen und dann sprechen. Lässt sich trainieren ein Stück weit. Nach einer Weile rutsche ich in mein authentisches Ich. Das ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich. Also nicht nur in diesem kontrollierten Sprechen zu bleiben. Am Anfang ist kurz gut.
Ich bin kein visueller Typ, Sprachtyp. Und ich spreche tatsächlich langsamer als manche andere Menschen, Kollegen. In meinen Seminaren sind die Teilnehmenden oft sehr dankbar dafür, weil ich eben langsam spreche. Aber das macht mir dann oft Stress, wenn ich, wahrscheinlich kommt dadurch dann so ein Quasi, wenn ich nicht schnell genug meine Sätze formuliere. Deswegen schreibe ich mir auch gerne Manuskripte, schreibe mir die Fragen auf und.
Wenn du vom NLP kommst, weiß ich nicht, wie viel ihr davon gemacht habt. Ich finde es am Anfang gut, verschiedene Sprachtypen anzusprechen. Also kurze Sätze und auch mal langsam und auch wieder etwas schneller. Sätze mit Gefühlsworten drin, Sätze mit visuellen Worten drin. Doch dieses Klassische, dass jeder erstmal ein wenig davon sich abholen kann. Und dann gehe ich in meine Sprache wieder über. Das mache ich in Seminaren tatsächlich so.
Ja, jeden anzusprechen, genauso wie man ja auch mit seinen Lehrmethoden jeden Typus ansprechen sollte, jeden was dabei haben sollte.
Genau.
Mhm. Wie kann ich das üben? Wie kann ich das lernen? Du hast gesagt, du gehst sozusagen ein bisschen aus deinem authentischen, schnellen Sprechen raus und gehst in einen langsameren Level, sage ich mal. Wie kann ich das üben, solche Sprachkonzepte zu verinnerlichen auch ein Stück weit, dass es vielleicht authentisch wird?
Das kommt tatsächlich, finde ich, durchs Tun. Am Anfang ist es noch mit dem Kopf dabei. Ich habe unendlich viele Seminare gegeben. Mittlerweile merke ich das gar nicht mehr, dass ich das tue. Ich habe das am Anfang wirklich mir mit Skript aufgeschrieben. Was möchte ich sagen? Dann kamen zwar andere Worte, nur ich hatte im Kopf, was ich ungefähr alles durchlaufen möchte, um alle abzuholen. Und irgendwann war es tatsächlich eine Gewohnheit. Ich glaube, es ist schwierig, das für, ich mache das jetzt ein oder zweimal zu üben, dann ist es gut, das eher sich aufzuschreiben und ein bisschen auswendig zu lernen. Und das andere kommt dann wirklich durchs Tun, immer wieder und bis es immer fließender wurde. Bis ich dann auch aufgehört habe, von alleine mir Skripte zu machen und wusste nur, nee, ich möchte alle abholen, kommt meine Eingangsrede. Ist auch jetzt als Seminartrainerin war es tatsächlich einfacher, weil ich dann einen Anfang öfter nutzen konnte. Ich habe dann denselben Anfang, weil das Thema ja auch immer das gleiche war, immer wieder sprechen können. Und dadurch war es dann in Fleisch und Blut übergegangen. Heute merke ich einfach, oder dadurch habe ich auch gemerkt, es macht es mir auch leichter, da sich alle angesprochen fühlen und dadurch alle leichter mitmachen konnten und darauf einsteigen konnten. Das hat mir einfach auch viel Arbeit abgenommen, was dann viel mehr Spaß macht. So als netter Nebeneffekt. Beim Podcast kann ich mir auch gut vorstellen, klar, wenn es mehr Zuhörer dann generiert, ist das auch schöner, als wenn das nur einen Teil anspricht. Man möchte ja viele ansprechen. Und das sehe ich ähnlich. Also anfangs gerne mit Skript und sich vorher genau überlegen, ungefähr, was ich sagen will. Und das dann nochmal und nochmal in abgewandelter Form, bis es in Fleisch und Blut übergeht.
Klar, und wenn wir verständlich sprechen, kurze Sätze, kurze Worte, keine komplizierten Satzbauten, sage ich mal, keine eingeschobenen Nebensätze und sowas, dann kommen wir ja auch klarer rüber. Und wenn wir auch mal das Tempo verändern in unserer Sprache, dann wird ja auch der Podcast viel lebendiger. Also wenn wir ständig nur so langsam sprechen, sage ich jetzt mal, ist ja auch nicht so toll. Aber wenn wir dann ab und an mal ein bisschen flotter werden.
Da komme ich von der Musik und denke einfach, das ist wie so ein Musikstück. Es gibt einen langsamen Satz, es ist gut zwischendurch mal wieder Ruhe zu haben und ruhigere Sätze zu wählen. Und dann kommt wieder ein Allegretto und dann geht's wieder schneller los und dann ist es auch mal wieder lebendiger und dann werde ich wieder langsamer. Auch das, finde ich, ist angenehm, weil es dann eine Dramaturgie ergibt, die Sprache. Und das ist dann spannender, als wenn es eben nur monoton ist oder nur zu schnell oder nur zu überlegt, zu verkopft. Das merken Menschen auch sofort. Also so eine Mischung aus allem finde ich da die beste Wahl.
Manche fragen sich eben auch oder machen ihren Podcast mit einem ganz festen Ziel. Das heißt, da würde dieses wie muss ich sprechen, damit mein Gegenüber zum Beispiel ein Produkt kauft, damit mein Gegenüber diesen Podcast abonniert, damit mein Gegenüber mir eine E-Mail schreibt, mir eine Bewertung gibt oder.
Zum einen das Klassische, wenn ich was verkaufe, welchen Nutzen hat das für den anderen? Was ist für den anderen interessant? Das ist auch alt und klassisch, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Also da wäre die typische Formulierung, abonnieren Sie meinen Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Zum Beispiel, also ich.
Da würde mich mehr interessieren, was dann in der nächsten Folge kommt.
Das sage ich seit kurzem auch immer.
Genau.
Also dich habe ich schon angekündigt.
Ja, wunderbar. Erste gute Sprachveränderung, genau. Ich möchte als Zuhörer neugierig auf ein Thema sein. Ich suche ja nach bestimmten Inhalten und das gilt dann zu transportieren, welcher nächster spannende Inhalt kommt. Dann sitze ich schon da und warte, oh, nächstes Mal kommt das und das Thema. Und das ist ja auch beim Googlen. Wir googeln ein Wort oder zwei, drei Worte, weil uns das interessiert. Und genauso ist eine Ankündigung einer dieser Worte. Immer gucken, was könnte den anderen daran interessieren. Du sprachst von Multiple Sklerose. Wenn ich selber Multiple Sklerose hätte, dann hätte ich bestimmte Probleme. Und die würden mich interessieren, wie andere damit umgehen. Und wenn ich dann sage, und nächstes Mal gucken wir das Thema ... dazu an, dann weiß ich, okay, dann höre ich dazu mehr. Und dann habe ich viel mehr Interesse als damit die nächste Folge. Ja, Folgen gibt's immer viel, ne?
Dann würdest du den Podcast eventuell abonnieren, damit du diese Folge nicht verpasst.
Genau.
Sehr schön. Also, wenn wir etwas wollen von unseren Hörern oder Hörerinnen, sollen wir ihnen immer sagen, was der Nutzen für sie ist.
Genau. Oder auch spannende Themen, die eben interessant für die andere Seite sein könnte.
So ein Oberbegriff ist ja immer dieses bewusste Sprechen. Und ich frage mich, oder ich frage mich nicht, aber ich weiß, ist es oft wird dann gesagt, da geht dann eben Authentizität weg, da geht dann Spontanität verloren. Ist das so oder ist es halt einfach so eine Übungsphase, wo das vielleicht mal passieren kann? Aber wenn man das übt und immer sicherer wird, dann ist dieses bewusste Sprechen irgendwann auch ein ganz natürliches Sprechen.
Da kommen wir dann zum Sprachpsychologischen. Ja, es geht nicht darum, dass dann Worte eben, wie gesagt, wegfallen und alles so zurechtgezimmert wird, finde ich. Ich finde wichtig die Bewusstheit um die Konsequenzen und um die Wirkung und was Sprache macht. Und Sprache hat Macht. Und mir ging es viel und oft erstmal um die Aufklärung. Es gibt einen ganzen riesen Kriegswortschatz, der so übergeblieben ist aus alten Zeiten. Wo habe ich den am meisten gefunden? Bei Kindergärtnerinnen. Wir haben stapelweise Kriegsworte bei Kindergärtnerinnen gesammelt. Die waren geschockt. Weil sie gesagt, boah, was haben wir denn da für alte Wurzeln, die wir da jetzt immer noch fleißig jeden Tag den Kindern um die Ohren hauen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Marsch, marsch ins Bett.
Ja.
Maikäfer flieg. Zack, zack. Gibt so einiges, ne?
Ja.
Und ich hatte die selber gar nicht im Wortgebrauch. Ich habe da früher immer so Karteikartensätze dabei gehabt und habe dann immer pro Wort eine Karteikarte sammeln lassen in Dreiergruppen. Und es war es ungelogen, es waren drei solche Stapel. Und die saßen beim Mittagessen alle und waren erschlagen davon. Erschlagen. Ne? Nur so viel dazu. Da finde ich die Karten tatsächlich auch, diese 80 Karten, ganz gut. Das ist so quer durch alle Themen. Gesundheit, Beruf, Persönlichkeit, alles ist da so gemixt. Das ist ein guter Grund, Wortschatz, der sich lohnt, mal anzuschauen. Sprache wird gelernt und mit Sprache lernen wir auch Emotionen und Gefühle und alte Geschichten. Das wissen wir heute alles sehr viel genauer. Und da zu wissen, manches brauchen wir nicht mehr in der Sprache. Es ist gut, es kann auch langsam sich wandeln und sich neue Sätze dafür finden. Und da überhaupt erstmal zu wissen, was gehört alles dazu und wie groß ist dieses Feld, mal zu gucken, es anders zu formulieren. Ich kann dann schauen, was meine Sprache ist. Deswegen sage ich immer, darunter der Satz ist eine Idee. Das passt nicht zu jedem. Jeder darf seine Sprache finden. Sprache ist höchst persönlich. Und dann zu schauen, was steht dahinter. Manchmal steht nicht viel dahinter. Manchmal ist es schlichtweg Stress, dann ist das der klassische Stresswortschatz. Manchmal sind viel größere Geschichten dahinter, wie bis hin Traumata. Und wenn ich anfange, dann damit zu arbeiten und das aufzulösen, dann verschwinden diese Worte auch von alleine. Dann brauche ich doch meistens gar nicht mehr darauf zu achten. Ich nehme die Sprache deswegen eben auch als Diagnosemittel. Also ich höre dann über die Sprache, wo sind größere Themen, und kann dann damit arbeiten. Und die verschwinden dann tatsächlich von alleine.
Hörst du auch Podcasts?
Nee, noch nicht so viel.
Dann erübrigt sich meine nächste Frage, ob du dabei auch auf die Sprache achtest. Aber du achtest wahrscheinlich sehr viel mehr als andere Menschen auf die Sprache. Oder kannst du das auch ganz gut mal zur Seite schieben?
Ich kann es ganz gut trennen. Extreme Sachen fallen mir natürlich auf. Das merke ich dann schon. Es ist für mich dann einfach so ein kurzer Wahrnehmer. Und dann lasse ich es wieder gehen. Ich arbeite nur, wenn ich einen Auftrag bekomme. Also nur Leute, die hier reinkommen und sagen, bitte achte auf meine Sprache, da achte ich drauf.
Wichtige Coaching-Regel. Genau. Kein Coaching ohne Auftrag.
Auch bei Lingua Aeterna. Niemals andere verbessern. Niemals. Never. Ever. Das ist persönlich. Und jeder entscheidet sich für sich selber, seine Sprache zu verändern. Und da fühlen viele Menschen zu Recht sich dann angegriffen, weil es übergriffig ist. Du sagst immer das und das. Das ist nicht gut. Das macht das und das. Ja? Nein. Also das sind dann so Ratschläge. Ne?
Ja, da bin ich auch ganz groß drin. Aber ich meine es ja immer nur gut mit den Menschen.
Als Podcaster ist ja was anderes auch. Also das ist so, du bist dafür da, um Menschen Themen nahe zu bringen und Dinge auch auf Dinge aufmerksam zu machen. Das ist deine Mission und dann läufst du natürlich auch so durch die Welt. Nur bei Sprache wirklich Tipp, da fühlen einige sich doch sehr angegangen. Das ist Sprache ist mal.
Ja, Sprache ist einfach auch sehr, sehr persönlich.
Ja.
Dem NLP weiß ich, dem wird auch oft Manipulation vorgeworfen. Ist das bei der Lingua Aeterna ähnlich oder?
Gab es sicherlich auch. Wir können nicht manipulieren. Ich finde ich nach wie vor von Watzlawick, es geht nicht ohne. Es gibt immer ein Miteinander und es gibt jemand, der was erreichen möchte oder sich ausdrücken möchte. Und ich habe es andersrum gesehen. Ich finde es wichtig zu wissen, wie man manipuliert. Das war meine Mission, mit der ich eben jahrelang mit Lingua Aeterna draußen war. Mir war wichtig, dass die Leute wissen, wie Strategien funktionieren. Denn das wird viel über Sprache gemacht, klar. Wenn ich das höre, dann brauche ich aber nicht drauf einsteigen. Und dann läuft's auch ins Leere. Und manche Manipulationsversuche finde ich, und das ist ein sehr kurzes Geschäft, diese Art von Manipulation. Nur wir manipulieren uns ständig gegenseitig miteinander.
Und ich würde sagen, wenn ich jetzt bewusst sage, was in der nächsten Podcast-Folge für ein Thema ist und dass die Leute doch den Podcast abonnieren sollen, empfinde ich das jetzt auch nicht wirklich als Manipulation. Vielleicht ein bisschen.
Ich finde, es kommt auf die Sichtweise an. Wenn ich den Menschen etwas nahe bringen möchte, was mir am Herzen liegt, weil ich weiß, dass es ihnen weiterhelfen kann, dann empfinde ich das persönlich nicht als Manipulation. Wenn ich jemandem was aufdrücken möchte, aufzwingen, damit ich am Ende mein Geld habe und es mir wurscht, was dahinter ist, dann finde ich es manipulativ.
Genau, oder wenn ich ein Nutzenversprechen mache, was ich eigentlich gar nicht halten kann.
Genau.
Dankeschön, Gudrun. Das war total spannend und interessant. Ich würde gerne noch viel länger mit dir über Sprache sprechen. Aber ich denke, wir belassen das jetzt dabei. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, vielen Dank auch an Sie, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Vielen Dank, dass Sie diesen kleinen Ausflug in die Welt der Sprache mit mir und Gudrun mitgegangen sind. Klarheit in der Sprache und ein Hinweis auf den Nutzen für die Hörerschaft sind also immer gut. Und ich hoffe, Sie haben den einen oder anderen Tipp für Ihr Podcasten noch mitnehmen können. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Dann wird es ums Geld verdienen mit dem eigenen Podcast gehen. Aber nicht um Werbung im Podcast. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.